D-Radio Wissen. 100.
Schönen guten Abend. Hier meldet sich ein waschechter Turnierfan. Ja, ich gebe es zu. Fußball spielt eigentlich in meinem Leben kaum eine Rolle. Aber gleich nach der Sendung, da werde ich neben dem Grill stehen, ein Bier in der Hand und auf den großen Fernseher schauen. Eröffnungsspiel EM 2016 in Paris. Aber sonst eben nix. Kein Verein, gehe nicht ins Stadion, die Sportschau, die gucke ich nur, wenn man mich zwingt. Fußball, das Spiel selbst, naja, ehrlich gesagt eher langweilig. Spannend wird's aber, wenn das Spiel, wenn der Wettkampf in den Hintergrund rückt. Wenn andere Sachen wichtiger werden, wenn Fußball auf Politik trifft zum Beispiel, wenn Fußball das Leben von Menschen verändert, das Leben von Menschen bestimmt, kurz, wenn Fußball Geschichten schreibt. Fußball ist unser Leben, heißt die Sendung heute Abend. Spielmacher ist Wolfgang Schiller, 100-Redakteur und bei mir im Studio. Hi.
Hallo, Paulus.
Ja, wie sieht das bei dir aus, Wolfgang? Habe ich dich schon mal im Fernseher gesehen? Ich glaube nicht.
Nee, also ich schaue gerne Fußball. Ich verfolge auch die Bundesliga, aber ich bin jetzt nicht so ein Wahnsinniger wie mein Banknachbar, der Markus Franja, der wirklich jeden Spieler bis zur vierten Liga mit Vor- und Nachname und Geburtsort kennt.
Unglaublich, was für Hirnkapazitäten dabei auch drauf gehen.
Unglaublich. Ne? Also der hat ein Wissen, dann auch alle anderen Ligen rundherum. Ne? Aber ich verfolge Champions League, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft.
So. Ein ganz normaler Fußballkonsument.
Aber ein Fan. Man darf ja kaum sagen, dass so Bayern München Fan ist hier in Köln. Das ist immer ganz gefährlich.
Aber bei dir würde man sich auch wundern, wenn nicht.
Ich bin dazu mutiert, nachdem ich von lauter schwarz-gelben Dortmundern hier umgeben bin. Da musste man ja irgendwas dagegen setzen.
Vier Geschichten gibt es heute Abend. Wir lernen zum Beispiel Sascha und seinen Verein kennen. Sascha kommt eigentlich aus Donetsk und sein Verein ist klar Schachter. Weil aber Sascha einer von vielen Ultra-Fans ist, die bei den Euromaidan-Protesten gegen die gewaltbereiten pro-russischen Gruppen gekämpft haben, musste er fliehen. Denn wir wissen, in Donetsk haben die pro-russischen Separatisten die Macht übernommen. Mittlerweile ist aber nicht nur Sascha, sondern auch sein Verein im Exil. Wie das ist, wenn man kein Heimspiel mehr haben kann, das hören wir gleich.
Dann hören wir die Geschichte vom israelischen Schiedsrichter Abraham Klein, der als einer der Besten galt, als er noch aktiv war. Er hat Stars wie Pelé und Günther Netzer schon betreut als Schiedsrichter und die haben ihn sehr gelobt. Aber er geriet eben wegen seiner Herkunft aus Israel immer wieder zwischen die Fronten und an seine Grenzen. Und die Geschichte haben wir schon letztes Mal bei der WM, also vor 2 Jahren, erzählt. Hannah Enner hat es getan, jetzt wiederholen wir diesen Beitrag.
Ja, und dann gibt es noch die Geschichte vom Weihnachtsfrieden. Die haben wir auch alle schon mal gehört. Ne? Im Ersten Weltkrieg, Weihnachten 1914, da haben deutsche, französische und britische Soldaten aufgehört, aufeinander zu schießen und haben gemeinsam Weihnachten gefeiert und Fußball gespielt. Das Spiel zwischen deutschen und britischen Soldaten ist mittlerweile oft erzählt worden, gilt als Gründung des europäischen Fußballs. Nur hat es genau dieses Spiel so gar nicht gegeben. Wir hören, wie es eigentlich war und wie die Geschichte zur Fußball-PR genutzt wird.
Und dann haben wir noch den Dicken mit den Handys. Wir lernen Olaf Gerhard kennen, den Mann, der die Profis, also die Fußballer, mit Handys und Verträgen ausstattet und wahrscheinlich mehr Spieler unter Vertrag hat als jeder andere Verein in Europa. Wir begleiten ihn bei seiner Arbeit.
So sieht sie aus, die 100 heute Abend. In der Kommentatorenbox sitzt Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
Am ersten EM-Tag. Gerade läuft schon die Berichterstattung aus Paris und gleich um 21 Uhr dann der Anstoß. Kaum zu glauben, dass die letzte EM vor gerade mal 4 Jahren in Polen und der Ukraine stattgefunden hat. Wer denkt bei Ukraine heute noch an Fußball? Denn in den letzten 4 Jahren ist viel passiert. Ein Jahr nach der EM im November 2013 fingen die Demonstrationen auf dem Maidan an. Die gesamte Ukraine wurde politisiert. Auch der Fußball. Ukrainische Ultrafans und Hooligans mischten bei den Demonstrationen mit, schützten die Demonstranten vor der Polizei und den pro-russischen Gewalttätern, die da unterwegs waren. Und wir wissen ja auch, wie die Geschichte weiterging. Ein Jahr später Krieg mitten in Europa. Annexion der Krim und im Osten übernehmen pro-russische Separatisten die Macht, rufen die Donetsker Volksrepublik aus. Mit Folgen für genau die Fans, die sich vorher für die andere Seite eingesetzt haben. Sie wurden verfolgt und mussten fliehen. Einer von ihnen ist Sascha, seinen echten Namen können wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Ingo Petz war für eine Reportage für die Zeitschrift 11 Freunde in der Ukraine und hat genau diesen Sascha getroffen. In Lemberg in der Westukraine. Dort lebt er im Exil und mittlerweile eben auch sein Fußballverein, Schachter Donetsk. Hallo Ingo.
Ja, hallo.
Wir hören gleich mal, wie das ist, wenn ein Fußballverein im Exil spielt, kümmern uns jetzt aber erstmal um Sascha und um seine Geschichte. Wie geht es ihm im Exil in Lemberg?
Das lässt sich am besten, glaube ich, so darstellen. Also wir sind sehr viel durch diese Stadt spaziert und da hat man Sascha eigentlich ganz deutlich angemerkt, dass er nicht in dieser neuen Heimat in Lemberg eben angekommen ist. Er hat mir erzählt, er hat keine Freunde, er geht nicht aus, er ist auch so recht blass im Gesicht, also physisch recht blass, wirkt überhaupt ziemlich depressiv und traumatisiert. Und dazu muss man wissen, befindet man sich eben in einer Stadt, die eben auch äußerlich ganz anders aussieht als die Heimat von Sascha, als eben Donezk. In Lemberg gibt es eben diese bekannten Barockkirchen, die Bürgerhäuser aus der Habsburger Zeit und auf der anderen Seite eben diese Sowjetarchitektur von Donezk. Das heißt, es fällt ihm einfach schwer, glaube ich, sich in dieser Stadt zurechtzufinden.
Du hast angesprochen, dass er unglücklich ist da in Lemberg, wo er gerade ist. Vielleicht hören wir nochmal, warum Sascha eigentlich fliehen musste aus Donetsk.
Also dazu muss man wissen, dass Sascha gehört zu den gewaltbereiten Ultras, die nicht selten auch nationalistisch eingestellt sind. Und Sascha ist eben mit seiner Ultragruppe, als es auf dem Euromaidan in Kiew losging, immer wieder dorthin gefahren, um die pro-ukrainischen Demonstranten vor den Schlägertruppen von Janukowitsch zu beschützen. Und diese Demonstranten, diese Euromaidan-Proteste, die gab es ja nicht nur in Kiew, sondern in vielen anderen ukrainischen Städten und in Donezk eben auch in der Heimat von Sascha. Und da haben die Ultras genau das Gleiche gemacht.
Dann eskalierte ja tatsächlich die Situation und es gab in Kiew auf dem Maidan auch die ersten Toten. Wie ist das für die Fans gewesen?
Genau, das begann dann im Januar 2014 mit diesem schlimmen Tag im Februar, wo tatsächlich dann 70 Leute an einem Tag gestorben sind. Und das hat natürlich auch extrem die Situation in Donezk und eben auch für Sascha und die Ultras verändert und überhaupt für den Fußball in Donezk. Es gab ein Europacup-Spiel von Schachtar Ende Februar 2014 gegen Pilsen, war es glaube ich damals. Und bei diesem Spiel hat sich eigentlich alles für diese Fanszene von Schachtar verändert. Da sind nämlich, gab es wüste Schlägereien auf einmal zwischen eben den Ultras, die sich für die Unabhängigkeit und Europäisierung der Ukraine eingesetzt haben, und pro-russischen Fans. Und Sascha sagte mir auch, sie wissen bis heute nicht ganz genau, ob das tatsächlich Fans waren, die immer da sind im Stadion, oder ob das einfach gekaufte Leute waren, um halt diese Schlägereien dann zu inszenieren. Und Sascha sagte mir, also nach diesem Spiel war eigentlich nichts mehr wie vorher in der Fanszene.
Schauen wir uns kurz mal den Verein an, Schachtar Donezk. Heißt es immer, ist eigentlich ein alter Bergarbeiterverein, irgendwie so wie die Ruhrpott-Clubs hier bei uns früher. Ist Sascha tatsächlich Bergmann?
Nee, das ist tatsächlich nur noch ein Mythos. Also zur Zeit der Sowjetunion und in den 90ern, als die Ukraine eben unabhängig wurde, da waren tatsächlich noch viele Fans in den Minen, die haben da gearbeitet. Aber die meisten der Jungen, die heute ins Stadion gehen oder die dann in die Donbass Arena gegangen sind, die hatten mit der Schachtarbeit eigentlich nichts mehr zu tun. Sascha ist Mitte 20 und hat als Maschinenoperateur bei einer großen türkischen Brauerei eben in Donezk gearbeitet. Und in seiner Freizeit war eben dieser Verein Schachtar sein Leben, seine Familie, sein Halt, kann man sagen. Weil man muss sich vorstellen, in den 90er Jahren, als eine Krise die andere im Donbass rockte, war eben Fußball und die Fans waren sowas wie, also hat diesen Jugendlichen in schwierigen Zeiten Halt gegeben. Sascha hat von Anfang an quasi den Aufstieg diesen schwindelerregenden Aufstieg, kann man ja sagen, des Clubs mitbekommen. Seit Anfang der Nullerjahre, von eben der ersten ukrainischen Meisterschaft 2001 bis zum Gewinn des UEFA Cups 2009 gegen Werder Bremen Istanbul. Da kann sich der eine oder andere vielleicht noch dran erinnern.
Ja, das ist ein wahnsinniger Aufstieg für so einen Verein. Und es hört sich natürlich auch so an, als ob das für so einen Ultra-Fan wie Sascha eine wunderbare Zeit gewesen sein muss, oder nicht?
Ja und nein, würde ich sagen. Also viele Fans sehen ihren Verein tatsächlich auch durchaus kritisch. Bis in die 90er war eben Schachtar so etwas wie ein Underdog im ukrainischen Fußball. Also der große Verein war eigentlich Dynamo Kiew, aber Schachtar waren eben diejenigen, die aus dem kriminellen und kaputten Donbass kamen, die Diesel getrunken haben. Und
also der Prollverein, ja?
Das kann man, genau so kann man es eigentlich sagen. Und der Aufstieg begann dann eigentlich von Schachtar mit Rinat Akhmetov, das ist ein Oligarch eben aus Donezk, eine sehr zwielichtige Gestalt. Und der hat den Vorgänger von Schachtar, also den Präsidenten, der ist 1995 in seiner VIP-Loge beim Anschlag von einer Bombe zerfetzt worden. Also auch eine sehr tragische Geschichte. Und Akhmetov hat den Verein dann übernommen und ist tatsächlich fußballverrückt, hat angefangen, dann tatsächlich hunderte Millionen in diesen Verein zu stecken. Und ab Anfang der Nullerjahre kamen dann die ersten Titel, wie gesagt. Ab 2004 begann dann eigentlich der große Aufstieg von Schachtar mit dem rumänischen Trainer Lucescu. und mit eben auch mit den brasilianischen Spielern. Das war ja sowas wie die Strategie dieses Vereins, dass man junge Brasilianer geholt hat nach Donetsk. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also das krasse Gegenteil von Brasilien sozusagen. Und Namen wie Costa, Fernandinho, Teixeira, Adriano Brandão, die kennt man ja. Die wurden da eben groß bei Schachtar und wurden dann für viele Millionen an Spitzenclubs weiterverkauft. Und dieser Erfolg hat eben auch eine extreme Kommerzialisierung mit sich gebracht. Und deswegen sehen die Fans den Verein auch kritisch.
Hört sich irgendwie so an wie so eine Geschichte von den britischen Spitzenclubs ja auch. Der Kommerz zieht ein und die alten treuen Fans von früher sind darüber nicht ganz glücklich. Mhm. Kommen wir jetzt mal zur politischen Situation. Die Maidan-Proteste, los ging es da Ende 2013. Proteste gegen Präsident Janukowitsch und seine pro-russische Politik waren das ja, wir haben es angesprochen. Mhm. Und du hast schon gesagt, die Ultras haben bei den Protesten mitgemischt, die Demonstranten auch gewaltsam gegen pro-russische Gruppierungen geschützt. Welche Rolle hat denn der Verein und sein Präsident in diesen Maidan-Tagen gespielt? Wie hat er sich positioniert?
Also Akhmetow ist ja, wie gesagt, eine sehr umstrittene Persönlichkeit. Viele werfen ihm eben kriminelle Machenschaften vor. Man weiß nicht ganz genau, wie er seine Milliarden erwirtschaftet hat. In Donbass gilt er hingegen als Heilsbringer. Da hat er auch die Leute immer gut bezahlt, seine Mitarbeiter in den Minen, in den anderen Fabriken. Und er stand eigentlich immer auf der Seite von Janukowitsch und der Partei der Region, hat ihn auch kräftig und die Partei finanziell unterstützt. Und deswegen hat er eben nicht den Euromaidan unterstützt, eben ganz im Gegenteil. Nach der Annexion der Krim durch Russland und dann Ausrufung der Donetsker Volksrepublik wurde die Situation eben auch für die Befürworter der Ukraine in Donetsk eben brenzliger.
Was heißt denn das für die Ultrafans?
Also die Separatisten haben dann tatsächlich gezielt Jagd auf die Ultras gemacht, also die Ultras, die sich eben für den Euromaidan eingesetzt hatten, und deren Namen kannten sie wohl, weil sie in der Donbass-Arena Unterlagen der Sicherheitsbehörden gefunden haben, auf denen eben die Kontakte und Namen dieser Ultras, also dieser politisch engagierten Ultras, standen. Und diese politische Beteiligung, kann man sich vorstellen, hat dem Club überhaupt nicht gefallen.
Also das heißt, es wurde dann wirklich richtig brenzlig für die Fans und im Zweifel konnten dann Menschen vor der Tür stehen und ihnen was Böses wollen. Sascha ist geflohen, weil klar war, das wird richtig gefährlich.
Ja, genau. Ab Mai wurde es dann richtig brenzlig, also Mai 2014. Und Sascha hat es noch ein bisschen länger ausgehalten. Das ist ja auch eine schwierige Situation, einfach seine Heimatstadt, seine Heimat zu verlassen. Und tatsächlich hatte Sascha Angst, dass er verhaftet und gefoltert wird. Dann ist er im Juli mit seiner Freundin nach Kiew gefahren, hatte natürlich die ganze Zeit Angst, weil es gab dutzende Grenzkontrollen auf separatistischer Seite. Hatte er natürlich Angst, dass sie ihn aus dem Bus holen. Und zum Glück ist nichts passiert. Also die beiden sind gut in Kiew angekommen. Und er hat tatsächlich, das muss man sich auch vorstellen, seine Wohnung, er hat gut verdient in Donetsk, hat sich eine Wohnung gekauft, die musste er zurücklassen. Sein Vater musste er zurücklassen, seine Mutter, sein Bruder. Die standen alle so ein bisschen eher auf der Seite der Separatisten und hat quasi sein altes Leben da in Donetsk zurücklassen müssen, was für so einen jungen Mann natürlich echt eine tragische Erfahrung ist. Und er ist dann erst nach Kiew gegangen und da hat es ihm wohl nicht ganz so gut gefallen. Er sagte, die Stadt sei ihm zu groß und ist dann tatsächlich in den Westen nach Lemberg gegangen.
Und das ist ja das Spannende, genau das ist ja auch zufällig die Stadt, in die dann später sein Verein ins Exil geht. Ne? Ein ganzer Fußballverein spielt nicht mehr in der Stadt, aus der er kommt. Warum ist Schachtar dann nach Lemberg gekommen? Du hast ja gesagt, Akhmetow war ja gar nicht unbedingt auf dem Kicker der pro-russischen Separatisten.
Ja, also WM 2014 können wir uns natürlich alle gut dran erinnern. Dieser Sommerspielpause dann, die brasilianischen Spieler sind nach Brasilien gefahren, um auch ihre Mannschaft dann zu unterstützen. Nicht besonders gut, wie wir wissen, im Halbfinale ausgeschieden. Aber die haben sich dann eben geweigert, nach Donetsk zurückzugehen, weil da tobte dann eben auch der Krieg. Und der Verein sah sich da einfach zum Handeln gezwungen.
Du hast ja gesagt, die waren wichtig für den Verein. Die waren sozusagen, natürlich, das war die Taktik des Vereins.
Ja, also nicht nur für das Spiel der Mannschaft. Also Schachtar spielt tatsächlich einen attraktiven Offensivfußball, sondern eben auch des Geldes wegen. Also die kann man teuer verkaufen und verdient dadurch auch wieder. Und die haben eben den Verein dann mehr oder weniger dazu gezwungen, sich zu entscheiden. Und der Verein ist dann erstmal nach Kiew gegangen in ein Luxushotel mit der ersten Mannschaft und mit der Clubführung. Dieses Luxushotel gehört eben auch Akhmetow. Und dann hat man sich eben für Lemberg als Heimspielort entschieden, was damit zu tun hatte, dass die Lviv Arena vor Ort mehr oder weniger ungenutzt war. Weil der Erstligaverein von Lemberg, Karpaty Lviv, hat ein eigenes Stadion. Und man muss aber auch sagen, dass der Verein gar nicht in Donetsk hätte bleiben können, weil dann wäre er tatsächlich auch vom ukrainischen Fußballverband ausgeschlossen worden. Das hätte natürlich bedeutet, dass er auch nicht in den Europapokalwettbewerben hätte mitspielen können.
Man kann sich das nicht so richtig vorstellen, dass ein Fußballverein im Exil spielt. Man könnte sich vorstellen, dass es nicht so lange gut geht. Wie geht es denn weiter mit dem Verein?
Das ist echt eine komplizierte Frage. Also der Verein selbst äußert sich sehr, sehr ungern zu Fragen der Zukunft, weil es eben politisch ist. Und diese Fragen sind eigentlich auch nicht wirklich zu beantworten. Also dieser Konflikt in der Ostukraine scheint erstmal unlösbar. Eine Rückkehr nach Donetsk scheint damit ausgeschlossen. Das heißt, der Club wird sich mit dieser traurigen, schwierigen Situation erstmal arrangieren müssen, genau wie auch den Fans. Aber die Situation im ukrainischen Fußball ist halt recht schwierig. Dynamo und Schachtar sind eigentlich die einzigen Clubs in der Premier League, die einigermaßen wirtschaftlich solide wirken. Die anderen Vereine stehen fast alle am Rande des Exitus. Das Geld fehlt natürlich in Zeiten der Krise, die Zuschauer bleiben weg. Und man muss sich überlegen, welcher große Spieler oder talentierte Spieler geht in so eine schwache Liga, in einem Land, wo dann auch noch Krieg herrscht. Für Schachtar, glaube ich, wird es einfach schwierig, dieses hohe Level zu halten.
Nun haben wir einen Ultra-Fan im Exil in Lemberg. Wir haben seinen Verein, der jetzt dazugekommen ist, auch im Exil. Geht Sascha denn zu den Spielen, um Schachtar zu unterstützen?
Ja, natürlich. Also ich war ja jetzt im April bei Schachtar und war da bei einem Spiel und das war sogar eine Art Derby. Da hat nämlich Schachtar zu Hause gegen Olympique Donetsk gespielt. Das ist so eine Art Retortenverein, ein ganz kleiner Verein, der vor 2 Jahren in die erste Liga aufgestiegen ist und der eben auch seine Heimat verlassen musste. Und dieser Verein hat eigentlich überhaupt keine Fans und dieses Stadion muss man sich vorstellen. Also die Lief Arena, fast 34.000 Leute, was eine ganze Menge ist. Und im Stadion waren bei diesem Spiel also gerade mal 2.300. Und das war tatsächlich wirklich
Das sieht dann deprimierend aus, ne? Ja. Also das macht keinen Spaß, das glaube ich, ja.
Nee, also jeder, der Fußball liebt, der fängt dann an zu weinen, muss man ganz sagen. Also es war tatsächlich eine sehr gespenstische, trostlose Atmosphäre. Und dieser Sascha, also unser Ultra, der war auch da. Und der saß im Fansektor ganz alleine, so ein bisschen wie im Fremdkörper, abgeschottet von den anderen und war ganz regungslos, also guckte die ganze Zeit irgendwie apathisch
auf. Also nichts mit Rumgrölen und Brüllen und Fanlieder singen und so.
Nee, überhaupt nicht. Also ein Ultra, wie man sich eigentlich nicht vorstellt. Genau wie eben dieses Derby so fremd wirkte an diesem Platz, der sich eben 1200 Kilometer von der Donbass-Arena befindet.
Was ist denn mit Saschas alten Ultrafreunden, den alten Fans des Vereins? Waren die nicht da, um ihn zu unterstützen? Also wenn er da so alleine rumgesessen hat?
Ja, auch das ist eine schwierige Situation. Also die meisten der Ultras, die eben geflohen sind, leben in Kiew. Andere wieder in Odessa oder in Dnipropetrovsk. Ganz wenige sind in Donetsk geblieben. Das sind eben Leute, die ihre Familie nicht verlassen wollten, weil Eltern krank sind, die Oma ist krank. Wieder andere kämpfen in diesen freiwilligen Bataillonen auf Seite der ukrainischen Armee. Und das heißt, die Fans, die eben sich in der Ukraine befinden und die ihren Verein unterstützen könnten, die müssten eben mit dem Zug anreisen nach Lemberg. Und die Ukraine ist kein kleines Land. Das heißt, man muss sich vorstellen, also von Kiew allein braucht der Zug 8 Stunden. Und so eine Zugfahrt kostet natürlich auch wahnsinnig Geld. Und gerade die Ukraine befindet sich in einer heftigen Wirtschaftskrise im Moment. Der Durchschnittslohn liegt ungefähr bei 150 monatlich US-Dollar. Und das heißt, die Fans kommen eigentlich nur bei den wichtigen Spielen. Das heißt, gegen Kiew ist, gegen Dynamo ist das Stadion voll dann in Lemberg oder eben bei den Europa-League-Spielen. Und sonst ein Spielschacht hat tatsächlich mit dieser halb brasilianischen Truppe vor 800 bis 2000 Leuten.
Wie reagiert der Verein denn auf diese schwierige Situation der Fans? Also so ein Fußballverein braucht ja Fans und muss sie doch irgendwie zu sich holen und unterstützen.
Also so wie ich das beurteilen kann, reagiert der Verein eigentlich überhaupt nicht darauf, weil das einfach mit vielen politischen Fragen verbunden ist und da versucht man sich eigentlich, weil die Situation eben so brenzlig ist, so weit wie möglich zurückzuhalten. Also es gibt auch keine Hilfen für die Fans oder Ähnliches, so dass man auf die Fans zugeht. Der Verein, so wie ich das beurteilen kann, macht eigentlich Business as usual, geht auf die Fragen und Nöte der Fans eigentlich wirklich überhaupt nicht ein. Und Sascha sagte mir da sehr kritisch, also dass die Fans eben diesen alten Geist des Clubs lieben, den Geist des Kampfes, den man eben zum Überleben braucht. Und in der Donbass-Arena gab es eben noch viele Leute, die an diesen Geist geglaubt haben, die ihm versucht haben, Leben einzuhauchen. Und das ist natürlich in Lemberg überhaupt nicht mehr der Fall, weil eben nur noch ganz, ganz wenige Leute aus dem Donetsk kommen. Aber muss man wissen, das Leiden und dieses Warten auf bessere Zeiten, das sind die Fans von Schachtar eigentlich gewohnt. Deswegen bin ich eigentlich recht optimistisch, dass die Fans das auch alles überleben werden. Also dieses Leiden gehört quasi, liegt in deren Blut. Und ich kann mich an einen Banner erinnern von den Ultras, was es vor vielen Jahren mal gegeben hat. Da stand drauf, wer noch nie im Schacht gearbeitet hat, weiß nicht, was die Sonne ist.
Ingo, danke für das Gespräch. Und Sonntag ist übrigens die Ukraine erster Gegner von der deutschen Nationalmannschaft.
So ist es.
21 Uhr geht's da los.
Genau.
Wir gucken zu.
Alles klar.
Die Radio Wissen. 100.
Politik hat nichts mit Fußball zu tun, das hören wir häufiger, ist natürlich Gelaber, ist völliger Schwachsinn, geht ja auch gar nicht. Mittlerweile ist der Fußball so ein wichtiges, milliardenschweres Event, da geht es ohne Politik nicht. Wir wissen, für internationale Turniere werden extra Gesetze verabschiedet, weil die Fußballfunktionäre vorher darum bitten. Aber auch im Kleinen lassen sich Fußball und Politik nicht wirklich trennen. Davon kann Abraham Klein viel erzählen. Meister der Pfeife wurde er genannt, weil er eben ein herausragender Schiedsrichter war zu seiner aktiven Zeit. Er hat die großen Spiele gepfiffen und auch mal einem Pelé oder einem Beckenbauer die gelbe Karte vor die Nase gehalten. Abraham Klein kommt aus Israel. Und genau deswegen bekam er immer wieder zu spüren, Fußball ist politisch. Hanna Ender hat mit dem Schiedsrichter gesprochen.
Eigentlich will Abraham Klein nur seine Hosen zu Jonas bringen, dem Schneider in seinem Heimatort Haifa. Doch der muss dringend als Schiedsrichter zu einem Fußballspiel. Komm doch einfach mit, sagt Jonas. Danach flicke ich dir deine Hosen. Der 20-jährige Abraham nimmt die Einladung zum Bolzplatz an und beobachtet das Spiel von der Bank aus.
And we went to the game and during the game something with his ankle happened to him and then he told me please take the whistle and finish the game. I told him I don't know the laws of the game, but he told me it's very simple the laws of the game. If somebody is kicking each other, just whistle.
Als sich Schiedsrichter Jonas beim Spiel am Knöchel verletzt, drückt er kurzerhand Abraham die Pfeife in die Hand und sagt, du bist jetzt Schiedsrichter. Pfeif immer dann, wenn sich jemand unsportlich verhält. Es ist das erste Mal, dass Abraham Klein die Pfeife in der Hand hält und ein Spiel leitet.
And then he told me that when I give his whistle, after the game of course, that they have a good chance to be a big referee. And he was right, you know.
Das war 1954. Nur 10 Minuten, die der 20-Jährige auf dem Platz steht. Aber von da an gibt Abraham Klein die Pfeife nicht mehr aus der Hand. Die Hosen, die Schneider Jonas für ihn flicken sollte, hat Abraham bis heute nicht. Aber 20 Jahre später trifft er den Schneider bei einem Spiel in New York wieder, als er ein Match in der amerikanischen Profiliga leitet.
I met the Taylor many years later when I refereed in the North American Soccer League. And the game was in New York, and he was one of the 60,000 people. In the halftime, somebody went down and he called me, Abraham, Abraham. I remember his voice, of course, and I look, this was the tailor, Jonas. I told him, after the game, I will take you downstairs, and you will meet Pelé and Beckenbauer, and all the press was very happy.
Der nur 1,55 Meter große Abraham Klein steigt zu einem der besten Schiedsrichter der Welt auf. In den Stadien bekommt er den Spitznamen der Meister der Pfeife. Zwischen 1968 und 1982 leitet der Israeli bedeutende Spiele bei mehreren Weltmeisterschaften. Darunter auch das Match Deutschland-Österreich bei der WM 78, das, nachdem Deutschland 3:2 gegen Österreich verliert, als Schmach von Córdoba in die Fußballgeschichte eingeht.
So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir live im Stadion von Córdoba. Etwa 35.000 Zuschauer sind zu diesem Spiel gekommen. Schiedsrichter dieser Begegnung ist Abraham Klein aus Israel. Deutschland spielt, wie angekündigt, mit Dieter Müller und Rummenigge, also ohne Klaus Fischer. Die Österreicher.
Dass Abraham Klein einmal ein Spiel einer deutschen und österreichischen Mannschaft leiten würde, das war für den jüdischen Schiedsrichter alles andere als selbstverständlich. 1934 wird er in Temeswar in Rumänien geboren und überlebt den Holocaust nur, weil seine Mutter mit seinen 6 Geschwistern Unterschlupf bei Freunden findet. Sein Vater flieht bereits 1938 nach Palästina. Die gesamte Familie väterlicherseits wird in Konzentrationslagern ermordet, vollständig ausgelöscht.
I have very bad memories there because as a child you expect to be happy. And I was not happy. I didn't smile there, not even one day. Because the war was terrible. And I heard about the family of my father. That they, all of them, all the family of my father disappeared in the Holocaust.
Abraham Klein redet nicht gerne über diese Zeit, den Zweiten Weltkrieg. Viel lieber redet er über Fußball.
When I was a young child, I used to play football, but without shoes, because we have no money to buy shoes. And with socks, we prepared football with socks. And we play football on the streets.
Nach dem Zweiten Weltkrieg emigriert Abraham Klein mit seiner Mutter und den Geschwistern nach Israel. Im Hafen von Haifa gibt es ein erstes Wiedersehen mit seinem Vater. Die Familie ist wieder zusammen. Zumindest die Eltern und die Kinder haben den Holocaust überlebt. Abraham Klein studiert Sport, wird durch die Begegnung mit Schneider Jonas Schiedsrichter und klettert in der flachen Hierarchie in dem kleinen Fußballland Israel schnell nach ganz oben. 24 Jahre nach Kriegsende, im Sommer 1969, ruft der Präsident des israelischen Fußballverbands bei ihm an.
And he told me that it's a game in the area against a team from Germany. And if I am ready and I am able to referee a German team, as in order that I survive as a child the Holocaust. I told my president, look, I'm first of all a football referee. I am not sitting in a tribunal court. I'm not judging people. As a referee, I'm obliged, first of all, to be fair with everybody.
Abraham Klein antwortet ihm, dass er Schiedsrichter ist und kein Richter in einem Tribunal. Das Spiel, das er pfeift, Bayern Hof gegen Hapoel Nahariya. Das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg spielen eine deutsche und eine israelische Mannschaft gegeneinander. Doch nicht alle in Israel sehen diese Begegnung so entspannt wie Abraham Klein. In seinem Heimatland gibt es Widerstände, überhaupt ein deutsches Team auf israelischem Boden zu empfangen. Auch Abraham Klein wird von allen Seiten kritisiert.
Some of them they criticized me and they told me how you can referee a German team when you suffered as a young under the German occupation. And then I thought to everybody, for me, football players are the same.
Abraham Klein sieht die Fußballspieler immer nur als Sportler und nicht als Repräsentanten einer Täter- oder Opfernation. Auch als er das Spiel bei der WM 1978 in Córdoba leitet. Auf dem Platz stehen sich Österreich und die Bundesrepublik Deutschland gegenüber. Aus der Sicht der jüdischen Gemeinde in Argentinien sind es zwei Täterländer. Aus der Sicht von Abraham Klein sind es zwei ganz normale Fußballmannschaften.
I leave my feelings at home. And when I refereed West Germany against Austria, many journalists in Argentina, they asked me the same questions. How you feel to referee these two countries? I told them, for me, West Germany and Austria is the same like my first game, which was Italy and Argentina. And I will do my best to finish the game, to be fair with the both team.
Sport ist Sport und Geschichte ist Geschichte. So denkt Abraham Klein. Der Schiedsrichter aus Israel will eigentlich nur eins: pfeifen. Er ist erst 36 Jahre alt, da darf er zum ersten Mal ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft leiten.
My first World Cup game was in Guadalajara, Mexico in 1970. So I arrived to Mexico and at that time they distributed us envelopes and in the envelopes we had the games. So everybody opened the envelope. And I looked at the faces of the referees. Some of them were very happy. Some of them were not happy. And then in the last moment, I opened my envelope and I look again and again. I saw England, Brazil. I was shocked because I don't understand. A young referee with no experience. Now I'm going to referee Pelé, Jorginho, Tostão, Carlos Alberto, Bobby Charlton, Gordon Banks, the best goalkeeper. Great players.
Der junge, WM-unerfahrene Schiedsrichter zieht ein Traummatch und kann sein Glück kaum fassen. Brasilien-England, ein Klassiker. England hatte 4 Jahre zuvor die WM gewonnen, Brasilien 1962. Hier treffen der aktuelle und der ehemalige Weltmeister aufeinander. Ein Duell der Spitzenklasse. Sein Schiedsrichterkollege Diego Di Leo aus Mexiko schaut Abraham neidisch über die Schulter. Er will den Umschlag tauschen und bietet Abraham Klein sehr viel Geld.
And then he told me, Abraham, give me your envelope. We change envelopes. I told him, Diego, even if you give me $1 million, I will never change this envelope.
Abraham Klein pfeift aufs Geld und pfeift dafür sein Traumduell bei der WM in Mexiko. England gegen Brasilien.
Confirmation of the officials. Klein of Israel for this match. He's really on test. So England to kick off. In this match between the world champion and the former world champion.
The result, one of the greatest football matches of all time.
Abraham Klein bekommt nach dem Spiel viel Lob von allen Seiten. Als Pelé im Strafraum eine Schwalbe macht, steht Klein nur daneben und schüttelt den Kopf. Kein Elfmeter, Pelé. Bueno, sagt der Fußballgott und rappelt sich wieder auf. Brasilien gewinnt trotzdem gegen England und wird Weltmeister. Und Pelé und Abraham werden gute Freunde. Aber mit der sturen Korrektheit, mit der Abraham Klein seine Spiele leitet, macht er sich nicht nur Freunde. Die WM 1978 in Argentinien steht ganz im Zeichen der dort herrschenden Militärdiktatur.
People feel that the influence of the government on the field and the spectators, the 80,000 spectators, it was a big pressure on the referees. Because Videla told the team, if you are not, will be world champion, you will die on the field.
Eine Drohung, die General Videla durchaus ernst meint. Während in den Stadien des Landes die WM gefeiert wird, wird zur selben Zeit nur ein paar Kilometer weiter entfernt, gefoltert, gemordet, verschwinden tagtäglich hunderte Menschen. Videla will um jeden Preis, dass die argentinische Mannschaft die Weltmeisterschaft gewinnt, um sein Regime zu festigen. Auch als Abraham Klein das Spiel zwischen Italien und Argentinien pfeift.
And was not easy to refereeing. My most difficult game in all my life was Argentina-Italy. Because some of the Argentinian players, when they went inside the penalty areas, they went on the ground, waiting to whistling penalties. That was no penalty. And then 80,000 people whistling against me. And then when I went down to the tunnels, I went down with a very bad feelings from the crowd. But from the other hand, I was happy that I was brave in the first half. And I stood under the pressure of the crowd.
Es ist das einzige Spiel, das Argentinien in der Vorgruppe verliert. Und 80.000 Fußballfans im Stadion sehen in Abraham Klein den Schuldigen. Die objektiven Beobachter aber schwärmen von seiner Leistung. Der beste Referee des Turniers, schreiben deutsche Zeitungen. Englische Blätter nennen ihn den ersten echten Helden der WM. Danach wird Klein als heißer Kandidat für das Finale gehandelt.
Immediately after the game, I was one of the candidates to the final. But it was only one man who was not happy, it was Videla.
Der argentinische General Videla nimmt es ihm übel, dass er das Spiel in der Vorrunde aus seiner Sicht zu Ungunsten der argentinischen Mannschaft gepfiffen hatte.
Videla was not happy with my referee because he didn't want. His word was a veto for me not to referee the final. I don't know how.
Auf Drängen von argentinischen Fußballfunktionären wird Abraham Klein nicht für das Finale Argentinien gegen Holland nominiert. Auch später gerät der kleine, mutige Schiedsrichter immer wieder zwischen die politischen Fronten. Bei der WM 1982 drohen die arabischen Fernsehsender mit Boykott, sollte der Israeli als Schiedsrichter nominiert werden. Sie haben keinen Erfolg damit. Aber bei der Übertragung der WM-Spiele blenden die arabischen Sender Abraham Kleins Namen aus oder verschleiern seine Herkunft.
In all my World Cup games, they never mentioned my nation. In England, Brazil, for example, they told Abraham Klein from Romania. In other tournaments, they told Abraham Klein from Hungary. They didn't mention my nation. They all the time boycott my refereeing. They try to put legs everywhere when they can.
Auf dem Rasen weigern sich die arabischen Kollegen, dem Israeli die Hand zu schütteln. Und reden wollen sie auch nicht mit ihm.
We refereed together in the World Cup games with Arab referees as well. For example, in 1970 in Mexico, it was a general. He was a general in the army in Egypt. At that time, you know, Israel and Egypt, we were in a war. And I tried to speak with him because for me, as a referee, he was not an enemy. He was a human being, but he didn't want to speak with me. Never.
Als Anfang der 80er Jahre die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern immer mehr zunehmen, bekommt das auch Abraham Klein zu spüren. Der deutsche Schiedsrichter Walter Eschweiler, der bei der WM 1982 in Spanien gemeinsam mit Klein einige Spiele leitet, erinnert sich.
Ich habe das auch nicht verstanden in London bei den Lehrgängen. Wenn der Abraham Klein sprach, sind die Araber rausgegangen. Und dann habe ich denen nach später mal gesagt, in der Kaffeepause, ich sage, hör mal, wir sind Sportler. Ich finde das nicht gut. überwindet euch mal. Und dann sind sie auch auf meinen Bitten hin später drin geblieben und haben sich ruhig verhalten. Der ein oder andere hat sich umgedreht und auf der Wand geguckt. Aber das ist ja wie im Kinderjachten. Das sollte man nicht überbewerten.
Doch solche Erlebnisse hinterlassen Spuren bei dem kleinen Schiedsrichter aus Israel, der eigentlich nur eins wollte: Fußballspiele pfeifen.
The feeling is not good because if you are in a tournament, then you must be friendly with everybody. And I'm very sorry, but they were not friendly with me.
Sein letztes großes Turnier. Das soll Abraham Klein bei der Weltmeisterschaft 1982 in Spanien leiten. Doch kurz vor dem Beginn der WM bekommt er in Madrid einen Anruf von seiner Frau Brajá. Sie weint am Telefon und sagt, dass ihr gemeinsamer Sohn Amit im Libanonkrieg an die Front beordert worden war. Bisher gibt es noch kein Lebenszeichen von ihm.
There is no call for him. We didn't hear nothing from him. And you know, my body was in Madrid. My heart was in Lebanon someplace. I think all the times about him.
Die Sorgen um seinen Sohn zerfressen Abraham Klein. Er, der immer den Anspruch hat, 100% auf dem Spielfeld präsent zu sein, denkt nun, kurz vor der WM, ich kann das nicht. Nicht, wenn ich nicht weiß, ob es meinem Sohn gut geht. Abraham Klein geht zu seinem Vorsitzenden und bittet um ein Gespräch.
I went to him and I told him, look, my son is in the front. I'm not here for him. I'm thinking about him 24 hours in the day. Please select me only as a fourth official and linesman. Until I will have some news from him.
Abraham Klein fühlt sich nicht in der Lage, ein ganzes Fußballspiel zu leiten. Beim Vorrundenspiel Peru gegen Italien assistiert er Walter Eschweiler nur als Linienrichter.
And after the game, when I went to the hotel, I found a letter for my son. It was 18th of June. This was his birthday. And I understood that he's alive.
Ein Brief, ein erstes Lebenszeichen von seinem Sohn Amit. Schon beim Lesen des ersten Satzes fängt Abraham Klein an zu weinen.
Shalom, mein lieber Vater. Heute ist Freitag und du weißt, dass es mein Geburtstag ist. Ich feiere den Tag hier weit weg in Libanon. Leider wurden schon viele meiner Freunde getötet oder sind verwundet. Das bricht mir das Herz. Ich warte dennoch ungeduldig darauf, ein WM-Spiel zu sehen, das von dir geleitet wird. Alle Soldaten hier sammeln Zeitungsausschnitte über die WM. Wir drücken hier alle die Daumen für deinen Erfolg. Alles Liebe, Amit.
And then late on the night, my telephone rings. He was on the line. And then he called me and he told me, Father, I am okay. You can start to referee. He understood why I'm not refereeing, because they watched the games. They brought television with them. They plugged them to the tanks and they are watching the games. So I told him how we watch games. We are not fighting. Then he told me, look, when it's a game, the both sides watch the games. They stop fighting in the same time.
Immer wenn ein WM-Spiel läuft, dann schweigen im Libanon die Waffen. Auf beiden Seiten der Front versammeln sich die Soldaten und schauen gebannt auf die Fernsehgeräte, die sie an ihre Panzer angeschlossen haben. Amit bittet seinen Vater, nicht seinetwegen auf die WM zu verzichten. Nach dem Telefongespräch klopft Abraham Klein wieder an die Hotelzimmertür seines Vorgesetzten.
And smiling, I told him, my son is alive. I am ready to the World Cup.
Am 5. Juli 1982 leitet Abraham Klein das Viertelfinale zwischen Italien und Brasilien in Barcelona, während sein Sohn Amit das Spiel auf der anderen Seite der Welt im Feldlager auf einem kleinen Fernseher verfolgt. Es ist das letzte große WM-Spiel, das Abraham Klein als Schiedsrichter leitet. Ein dramatisches noch dazu. Und als Brasilien 2-3 verliert und aus der WM ausscheidet, sacken die brasilianischen Spieler unter Tränen auf dem Spielfeld zusammen. Sie bemerken nicht, dass ein kleiner Mann auch etwas wehmütig über den Rasen des Estadio de Sarria läuft.
I stood in the middle of the field. I don't want to go out because I knew that this is my last game.
Abraham Klein hat immer davon geträumt, ein WM-Finale zu leiten. Der Traum hat sich nicht erfüllt. Aber der kleine, große Meister der Pfeife ist trotzdem glücklich.
The charm of refereeing is to handle the game, to referee the best players in the world. Pelé, Maradona, Johan Cruyff, Beckenbauer, Rummenigge. And the charm was when you finish the game and the players were happy and they coming to you and shaking the hands. And telling you, thank you very much. This was for me the charm of the game.
Hanna Ender hat uns den Meister der Pfeifen, den legendären Schiedsrichter Abraham Klein, vorgestellt.
D-Radio Wissen, 100.
D-Radio Wissen hier, die 100. Und in die nächste Fußballgeschichte steigen wir mit diesem Lied hier ein. Da hört man die 90er Jahre so richtig raus, ne? Ein Hit von 1990, The Farm heißt die Band, kommt aus einer echten Fußballstadt, aus Liverpool. Und das Lied war eine echte Fußballhymne. 2006 wurde es dann für die WM in Deutschland nochmal von Atomic Kitten und dem Maskottchen Goleo gecovert, auch wenn das dann kaum jemand mitbekommen hat. In diesem Lied auf jeden Fall wird die berühmte Geschichte vom Weihnachtsfrieden 1914 erzählt, als die Waffen an der Westfront geschwiegen haben. Wie dieses historische Ereignis wichtig für den Fußball wurde und vom Verbandsfußball ordentlich vermarktet wurde, das hören wir jetzt vom Sportjournalisten Christoph Becker von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo Christoph.
Hallo.
Ich habe es ja schon gesagt, es geht um den Weihnachtsfrieden 1914 im Lied. Wir müssen, glaube ich, nochmal klären, was da genau passiert ist. Vielleicht nimmst du uns mal mit. Also wir sind an der Westfront, der Krieg läuft schon seit Juli, also ein paar Monate. Was passiert an Weihnachten?
Ja, an Weihnachten hat sich an verschiedenen Stellen der Westfront ein Waffenstillstand ausgebreitet, kann man sagen, ohne dass das jetzt von einer Seite irgendwie befohlen wurde, sondern die Waffen haben einfach am Weihnachtstag, vielleicht auch schon am Heiligabend, geschwiegen. Und die Soldaten, die sich dort gegenüberstanden in diesem schrecklichen Grabenkrieg, also Engländer, aber auch Franzosen und Deutsche, sind aufeinander zugegangen.
Also das heißt, die sind aus den Schützengräben rausgeklettert, die Waffen haben sie liegen lassen?
Genau, die haben die Waffen
tatsächlich getroffen.
Haben sich getroffen, haben die Hände geschüttelt, haben zusammen Bier getrunken, haben gegessen und haben auch jedenfalls vereinzelt miteinander oder gegeneinander Fußball gespielt.
Und so kommt dann dieser Fußball in die Geschichte. Denn im Lied, das wir gerade gehört haben, auch in den Strophen, ist vom Fußball erstmal überhaupt keine Rede, sondern nur von dieser Verbrüderung.
Da ist nur von der Verbrüderung die Rede. Und das, was später daraus wurde, dieses Weihnachtsspiel, das es angeblich gegeben haben soll zwischen Deutschen und Engländern und diese Vorstellung, die wir jetzt 100 Jahre oder 102 Jahre später davon haben, dass da jetzt also quasi eine englische Soldatennationalmannschaft und eine deutsche Soldatennationalmannschaft gegeneinander gespielt hat, das hat es nie gegeben. Dieses Spiel in dem Sinne gab es nicht, sondern es ist sehr schwer festzustellen, wo wer miteinander Fußball gespielt hat. Was man weiß aus der Forschung, aus Feldpost, die im Nachhinein gelesen wurde, beispielsweise aber auch aus englischen Zeitungsberichten aus der Zeit, ist, dass auf jeden Fall Engländer beteiligt waren und von deutscher Seite eher Sachsen und Bayern, denn Preußen und Frankreich waren die Erzfeinde. Offensichtlich war diese Feindschaft zwischen Sachsen, Bayern und Engländern nicht ganz so stark ausgeprägt.
Also du sagst, dieses große Fußballspiel, was ja tatsächlich auch in einigen Köpfen es sozusagen damals dann gegeben hat, oder wir denken, dass es das gegeben hat, das gab es nicht. Die haben einfach ein bisschen gekickt, oder was? Nachdem sie Weihnachtslieder gesungen haben und ein Bier getrunken haben.
Ja, ich glaube, man kann sich das so vorstellen, dass tatsächlich an unterschiedlichen Frontabschnitten ein paar Einheiten einen Ball dabei hatten. Und wenn man das richtig weiß und richtig deutet, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass der Ball eher von den Engländern ins Spiel gebracht wurde. Denn die Engländer hatten zu dieser Zeit schon einen Profifußball bei sich auf der Insel. Nicht umsonst gilt England ja als Mutterland des Fußballs. In Deutschland galt Fußball aber insbesondere vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich irgendwie als ein bisschen pfui, als undeutsch, als Spiel der Engländer. Die deutschen Militärs hatten insbesondere am Anfang des Ersten Weltkriegs zur Truppenbetreuung und Truppenbelustigung gedacht, die Deutschen würden turnen. Turnen, das ist so ein schöner deutscher Sport mit dem Barren.
Ja, ja, Fake-Aufschwung und so.
Genau, Fake-Aufschwung. Nein, im Ernst. Also da wurden Barren hinter die Front gebracht. Die Deutschen sollten da turnen. Nur, womit keiner gerechnet hat, obwohl man damit hätte rechnen können, möglicherweise, ist, dass es natürlich sehr viel einfacher ist, Fußball zu spielen, als zu turnen. Und so setzte sich so mit der Zeit der Fußball auch bei den deutschen Soldaten als beliebteste Sportart durch.
Also das heißt, diese Geschichte, wie auch immer sie stattgefunden hat, war tatsächlich für die Entwicklung des Fußballs in Deutschland wichtig. Nur dieses große Fußballspiel hat es nie gegeben. Wie kam es denn zur Vorstellung, dass es das gegeben hat?
Ja, das Spiel hat ein Eigenleben angenommen, so ein bisschen. Und es steht tatsächlich auch im Zusammenhang mit dem Lied, was wir angespielt haben von The Farm. Als das rauskam, vor Urzeiten, 1990, hatte die Single, die Platte, ein Cover und auf diesem Cover war zu sehen ein englischer Soldat, eindeutig mit Uniform und englischem Gewehr, der aber auf einer Subuteo-Figur oder Plattform stand. Das ist so ein englisches Tischfußballspiel, so ein bisschen wie Tipkick, nur die englische Variante. Das heißt, über das Plattencover hatte man schon so diese Verbindung zum Fußball.
Hatten die denn eh eine Verbindung zum Fußball, die Band irgendwie?
Die hatten sowieso eine Verbindung zum Fußball, weil, du hast es angesprochen, sie aus Liverpool kamen. Sie haben sich immer eingesetzt für die Opfer der Stadionkatastrophe von Hillsborough, als 96 Liverpool-Fans ums Leben gekommen sind und kamen in dem Sinne eigentlich, kann man sagen, aus der Fußballszene, ja.
Nun ist das ein Lied, das auch irgendwie in den Charts war und viel gehört wurde, aber das reicht doch eigentlich nicht, um so eine Geschichte irgendwie in unsere Köpfe zu implantieren.
Nee, das reicht dafür nicht, aber der Fußball hat insbesondere in England 1990 eine wahnsinnige Entwicklung genommen, was den Einfluss in der Popkultur angeht. Also Fußball wurde zum eigenen Genre in der Popkultur. 1992 kam die Premier League, die Kommerzialisierung des Fußballs in England schoss durch die Decke und England wurde zum Vorbild für ganz viele Nationen, was das angeht, in Europa. Und so nahm dann auch die Vermarktung dieser Geschichte vom Weihnachtsspiel spätestens als der Jahrestag dieses Weihnachtsfriedens 2014 anstand, auch eine ganz eigene Entwicklung.
Also das heißt, da hat der Fußball sich diese Geschichte geschnappt und hat gesagt, wow, die können wir auch für uns einfach nutzen.
Ja, also noch nicht mal nur der Fußball, sondern es gab 2014 auch eine Werbung von einer englischen Schokoladenmarke, eine Fernsehwerbung, über 3 Minuten lang, in der das Ganze nachgespielt wurde, wie in so einer Art kleinem Spielfilm. Da sieht man, die englischen Soldaten sind in ihrem Graben, Gefechtsdonner, der plötzlich abflaut und über die Front von der deutschen Seite klingt ganz leise an, Stille Nacht, Heilige Nacht. Und weil das ja auch in England ein beliebtes Lied ist, ein beliebtes Weihnachtslied, singen die Engländer dann so ein bisschen mit und der Morgen graut und sie steigen aus den Gräben. Und dann spielt sich in dieser Werbung auch ab, was sich tatsächlich abgespielt hat. Die Soldaten schütteln sich die Hände, zeigen sich gegenseitig Bilder von ihren Freundinnen, die zu Hause geblieben sind. Und von irgendwo fliegt dann ein Ball rein und sie spielen Fußball, bis dann tatsächlich aus einem anderen Abschnitt schon wieder Geschützdonner zu hören ist. Man umarmt sich nochmal, geht dann zurück in die Gräben und schießt aufeinander. Das Ganze, wie gesagt, um Schokolade zu verkaufen. Und auch die UEFA, der Europäische Verband, der jetzt die Europameisterschaft austrägt, ist auf den Zug aufgesprungen und hat eine Kampagne gestartet 2014. Anlässlich dieses Ereignisses.
Was war das für eine Kampagne?
Das war eine Kampagne, die unter dem Claim stand, Football then and now, bringing people together, also Fußball bringt die Menschen zusammen, damals wie heute, in der zunächst Michel Platini, der damalige Präsident der UEFA, sagt, also die europäische Fußballfamilie feiert diesen historischen Akt der Menschlichkeit. Und dann lesen Spieler, die jetzt auch in Frankreich spielen werden, Bastian Schweinsteiger, Hugo Lloris, der französische Torwart, Wayne Rooney, Gareth Bale, Feldpostbriefe vor. Für sich genommen eine ganz tolle Sache, eine ganz tolle Botschaft, dass an den Weihnachtsfrieden erinnert wird. Nur tatsächlich war der Anlass für den Weihnachtsfrieden das Weihnachtsfest und nicht die Tatsache, dass irgendjemand einen Fußball mit an die Front gebracht hatte.
Aber warum ist das so problematisch? Also das ist ja in Ordnung, dass man das mal nimmt und dass man so eine wunderbare Botschaft auch in die Welt trägt. Die ist ja schön an sich, die Botschaft.
Das ist so, das stimmt. Aber es ist natürlich auch die gnadenlose Überhöhung des Fußballs in dieser ganzen Erinnerung. Wie gesagt, das Jubiläum oder damals die Verbrüderung fand statt, weil Weihnachten war, nicht weil jemand einen Fußball dabei hatte. Und dann kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Es wird eben auch nicht gerade glaubhafter, wenn ich eine solche Botschaft transportiere und gleichzeitig als UEFA-Fußballfunktionär mir im Wochentakt vorhalten lassen muss, dass ich mir geldgierig die Taschen voll mache.
Christoph, danke.
Danke auch.
D-Radio Wissen 100.
So ein echter Dealer ist ja üblicherweise besser unscheinbar, geht diskret vor, kann schnell verschwinden, wenn es sein muss. Das alles trifft auf Olaf Gerhardt überhaupt nicht zu. Er ist, sagen wir, eine imposante Erscheinung. Format Kalmund oder sogar noch ein bisschen mehr. Und Gerhardt ist laut, geht offen auf seine Kunden zu. Das liegt natürlich auch daran, dass der Stoff, den er vertickt, nicht illegal ist. Gerhardt ist der Dicke mit den Handys. Er vertickt Handys und Verträge an seine Kunden. Und das sind vor allen Dingen VIPs und Profifußballer. Er hat mehr Profifußballer unter Vertrag als Bayern München und ist 24/7 für seine Kunden da. Dominik Schottner hat den Mann für uns getroffen.
Oliver, Olaf hier, ruf mich bitte einmal zurück, du hattest angerufen. Ciao.
So. Wer mit Olaf Gerhardt sprechen will, muss mit dem Telefon klarkommen.
Jetzt müsste ich einmal dran gehen, da ist wieder der Schwarzwald. Gerhardt, Morgen Insel. ist die Porsche schon durch.
Olaf Gerhardt ohne Telefon, unvorstellbar. Es ist sein wichtigstes Werkzeug, sein Hobby, seine Geliebte.
Na, ihr habt was bei euch.
Seine Ehefrau, sein Baby, seine Arbeit.
Ja, aber ruf ihn doch an, es ist Deutschland, da brauchst du nichts bezahlen, das Flatrate.
Eigentlich ist das Telefon alles für Olaf Gerhardt.
Ciao.
Es ist sein Leben.
Ja, das ist schon mein Leben, das Telefon. Also wenn ich das nicht mal vergesse oder nicht dabei habe oder irgendeine Schwierigkeit besteht, das ist schon böse.
Auch wenn man das jetzt meinen könnte, das ist keine Geschichte über Smartphone-Süchtige, die die Straßenbahn übersehen und so einen grausamen, digital-analogen Tod sterben. Uns auch keine Geschichte über so ein diffuses wie amputiert Gefühl, wenn man mal das Telefon zu Hause vergisst. Nein, diese Geschichte handelt von einem Menschen, der uns Süchtige mit Stoff versorgt, der uns an der Nadel hält und uns zuflüstert, ich bin dein Freund. Das ist die Geschichte vom wahrscheinlich bekanntesten Handydealer Deutschlands. Olaf Gerhardt. Olaf Gerhardt ist selbst auch süchtig. 80 bis 100 Mal pro Tag hängt er am Telefon. Mal 10 Sekunden, mal 10 Minuten.
Eigentlich habe ich 24 Stunden. Ja? Also es ist so, ich habe gestern zum Beispiel noch um 23.30 Uhr mit dem Kunden telefoniert, weil es halt nicht anders geht. Und man hat ja auch schon gehört, dass ich auch mal nachts angerufen werde, wenn das Handy verloren geht, wenn es gestohlen wird, wenn man vielleicht auch nicht in die Disco reinkommt oder was auch immer. Das ist dann so die ein, zwei Diskotheken, wo die Geschäftsführer auch Kunden bei mir sind, dass wir das dann organisieren, dass sie halt doch rein dürfen.
Interessanter Job. Wenig Schlaf, ständig den Knochen am Ohr und Kunden aus dem Nachtleben. Aber die Frage ist doch, wie erklärt man das in einem Satz auf einer Party?
Ja, das ist halt leider so, ich gehe nicht so oft auf Partys, aber meistens wissen die Leute dann schon immer, was ich mache. Weil aufgrund meines Körperumfangs ziehe ich dann doch die ein oder anderen Blicke schon auf mich. Und wenn man dann untereinander, dann wird getuschelt und dann fragt man mich. Normalerweise bin ich tatsächlich Kundenberater in diesem Unternehmen und Geschäftsleiter und mache eben halt noch den Bereich VIPs, was in erster Linie Fußballer sind, sowie Schauspieler haben wir noch, Sterneköche haben wir also auch noch welche.
Dieses Unternehmen heißt Mobile World 24 und kommt aus dem Pott. Hauptsitz in Essen, im Norden der Stadt, an der lauten Bundesstraße. So ein hässlicher Zweckbau, verspiegelt von oben bis unten. Im Erdgeschoss ein Matratzenladen, gegenüber ein Baumarkt. Olaf Gerhardt ist 45 Jahre alt, hat kurze graue Haare, eine halb randlose eckige Brille, trägt graue Jeans und ein XXL-Hemd. Oder sagen wir einfach, er hat eine reine Kallmund-Figur. Sein größtes Pfund aber ist sein Telefon. Da stehen sie drin, die Nummern der Fußballstars.
Nein, das macht mir... Also ich sehe dann nicht den Fußballspieler, sondern ich sehe den Menschen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man nicht den Fußballspieler sieht. Was würde ich denn als Schalke-Fan sagen, wenn dann Ilkay Gündogan mich anruft?
Tut er das denn?
Das tut er, ja. Und ich rufe auch bei ihm an.
Gündogan, lange bei Dortmund, Dortmund und Schalke, Erzfeinde. Olaf Gerhardt hat sich trotzdem ein Trikot von Gündogan ins Büro gehängt.
Wir verstehen uns gut, weil wir sind Gelsenkirchen.
Trikots sind Gerhards Referenzschreiben. Schalke, Bayern, HSV, Wolfsburg, Augsburg. Das Büro ist voll damit. In der Mitte des Zimmers steht außerdem noch eine cremefarbene Ledercouch. Da vorne Glotze und eine Playstation. Und da zocken Gerhards Kickerkunden dann schon mal eine Runde FIFA. Im Fußball geht's um viel, viel Kohle. Und immer auch so ein bisschen um Stallgeruch. Die beim DFB sagen dazu gerne Fußballfamilie. Klingt nett, aber wie kommt man da rein? Ohne Profikarriere, ohne Stallgeruch.
Das Ganze ging los Ende 2006, dass ich eigentlich für einen Shop eine Autogrammstunde haben wollte. Das damalige Spieler von Gladbach, Michael Lelura.
Betreibt heute ein Fitnessstudio in Mönchengladbach.
Und habe dann Kontakt mit seiner Spielerberaterin damals aufgenommen, wo wir uns dann getroffen haben. Sie mich dann eingeladen hat zu einem Spiel hier bei Rot-Weiß Essen.
Damals noch zweite Bundesliga.
Dort habe ich die Spieler Özbek und Charlie kennengelernt. Die waren seinerzeit Spieler der U21 von Deutschland. Dort habe ich dann Manuel kennengelernt. Und dann nahm alles so seinen Lauf. Ne?
Özbek und Çalık spielen beide dritte Liga heute. Özbek bei Duisburg, Çalık bei Serie SK in der Türkei. Diesen Manuel aber, über den Olaf Gerhardt da so vertraut redet, den kennt fast jeder in Deutschland. Früher Schalke, jetzt Bayern und natürlich Nationaltorwart. Einer, der eigentlich schon fast alles hat im Leben. Manuel Neuer.
Manuel ist da sehr einfach. Das muss eine Fullflat sein. Dann haben wir bei Manuel, glaube ich, zurzeit 8 GB Internetvolumen neben der Fullflat dabei. Haben eine zweite Karte fürs iPad als Multisim-Karte und den ganz normalen Tarif. Und dann haben wir natürlich noch eine Option, dass er eben halt in Europa überhaupt keine Roaminggebühren bezahlen muss. Und wenn er weltweit unterwegs ist, dass er dann eben halt einen Rabatt auf die Weltweitverbindung hat.
Und was kostet sowas dann?
Geld. muss ich selber überlegen. Nein, nicht 74. Da liegen wir dann bei, inklusive eines iPhones, liegen wir dann bei 90 Euro.
Manuel Neuer. Jahresgehalt laut Bild so um die 15 Millionen Euro. Zahlt nur 90 Euro für seinen Handyvertrag, inklusive Handy. Ohne stundenlang im Netz zu recherchieren, weil er Olaf Gerhard kennt. Und vielleicht auch ein Mini-Bisschen, weil er seit 2008 Gesellschafter von Gerhards Arbeitgeber ist. Und der wiederum Exklusivpartner der Telekom. Und die wiederum Sponsor der Bayern.
Aber ein Bundesligaspieler zum Beispiel, da will er sich nicht mit befassen, dass er im Internet irgendwas bestellt. Es ist auch so, dass ja auch der Spieler oft sagt, der konzentriert sich auf seinen Job. Und er kommt, dann will er seinen Internetanschluss zu Hause haben, damit er auch online PlayStation spielen kann, sage ich jetzt mal überspitzt. Oder eben in seinem Studium sich weiter informieren, in seinem Fernstudium. Und dann kann er nicht mal 3-4 Wochen drauf warten. Also braucht er jemanden, der sich darum kümmert. Und dann bestellen sie mal im Internet einen DSL-Anschluss.
Ja, das Internet, eine Herausforderung. Olaf Gerhard sitzt während unseres Gesprächs die ganze Zeit ruhig hinter seinem Schreibtisch. Ständig bimmelt das Telefon. Und Olaf Gerhard hebt ab, quackelt kurz, freundlich, ohne zu schleimen, legt wieder auf. So läuft das Geschäft bei ihm.
Wenn ich ein Angebot abgebe, was ich machen kann, dann ist es immer das Letzte, was ich machen kann.
Ruhrpott-Mentalität, no bullshit. Vielleicht auch der Grund, wieso Olaf Gerhard so gut ankommt im Fußball, wo ja schon auch viel gelabert wird, wenn der Tag lang ist.
Schweine, ne?
Ich sitze eh woanders.
Ach, du bist woanders?
Ja, ja.
Das ist in der Mitte. Hallo.
Wir fahren in eines der vielen Herzen des Ruhrpotts.
Auf Schalke.
Kundenkontakt.
Ich fahre jetzt aber über die 42, ne?
Ja.
Olaf Gerhard sitzt viel im Auto, aber immer auf der Beifahrerseite. Er hat nämlich keinen Führerschein. Hat er noch nie gehabt. Am Steuer Matthias, sein etwas wortkarger Assistent und Fahrer.
Ja, wir haben heute Morgen drüber gesprochen, bin vorgefahren, war ein super Auto. Aber die Kurvenlage war echt katastrophal.
Matthias arbeitet seit 2,5 Jahren für Olaf. Davor hat er in Promotion gemacht. Durch Zufall Olaf kennengelernt, jetzt vertickt er eben Handys. Läuft für ihn. Seine Karre ist fett und teuer und wir gleiten in ihr Richtung Gelsenkirchen.
Die piept, weil ein toter Winkel war.
Der Abstandsmesser. Matthias ist dem Auto neben uns zu nahe gekommen und Olaf Gerhard schrickt hoch.
Wir haben Bett eingeschlafen,
ja.
Aber seit einem Unfall ist das absolut katastrophal.
Ja.
Leider.
Matthias hat Frau und 3 Kinder, Olaf Gerhard nicht. Manchmal hat Matthias deswegen keine Zeit und Olaf Gerhard hat für so einen Fall einen Ersatzfahrer.
Hallo, it's Olaf, hi.
Olaf Gerhard muss schon wieder telefonieren.
So, Luciano needs a new phone.
Die Frau von dem ehemaligen Schalker ist dran. Hartnäckiger Kunde, sagt Olaf Gerhard über ihn. Und übersetzt heißt das, ruft oft an, braucht bisschen mehr Betreuung als andere, ist aber immerhin nicht knausrig. Ein schlechtes Wort über einen Kunden würde Gerhard nie über die Lippen kommen.
Nee. Man hat ja auch ätzende Kunden. Ich sag mal, bei den Fußballern sage ich immer so, ich habe von, sagen wir, 260 Spielern habe ich 6 gute Freunde. Ich habe viele Kumpels und ich habe viele Kunden. So, wenn Sie wissen, was ich meine. Okay, er kann nur 15 Minuten.
Einer von den Kumpels schreibt, Roman Neustädter von Schalke. Olaf Gerhard will ihm ein neues Smartphone vorbeibringen. Den Freunden und Kumpels bringt Gerhard die Geräte gerne selbst, wenn es geht. Bei Spielen, bei Turnieren wie der EM oder beim Training. Das schafft Nähe und auch Abhängigkeit. Wollen die Spieler das neueste iPhone haben, müssen sie sich an Gerhard wenden. Will er Geld, braucht er die Spieler.
Krankenhaus oder ein Altersheim? Nee, das ist ein Reha-Zentrum Medicus.
Roman Neustädter. Wir treffen ihn zwischen zwei Trainingseinheiten im Restaurant einer Reha-Klinik, direkt am Vereinsgelände und Stadion von Schalke. Außer uns sind fast nur alte Leute hier und jeder zweite trägt irgendwas von Schalke am Körper.
Dann sind das 469,90 Euro.
Roman zieht ein Bündel Geldscheine aus seiner Trainingshose. Nur Bares ist Wahres.
Viel Spaß mit einem neuen iPhone.
Endlich
ist es soweit. Alter, die Woche, ich hab gedacht, habe ich was falsch gemacht? Ist irgendwas passiert?
Nein, ich hab's ja.
Gut, ich habe mir schon gedacht, aufgrund der aktuellen Situation, dass man Ruhe braucht.
Ne? Ab und zu, ja.
Über Roman Neustädter wird zum Zeitpunkt unseres Gesprächs viel geschrieben. Bleibt er auf Schalke? Geht er? Wenn ja, wohin? Und wird er bei der EM wirklich für Russland spielen? Aber das ist hier jetzt nicht das Thema.
Warum hast du eigentlich einen Sony? Kein iPhone?
Warum ich einen Sony habe? Weil ich das immer vom Hersteller geschenkt bekommen.
Ja?
Ja. Der Shuko Moteng, der hat das ja auch.
Ja?
Sony, ja. Und da konnte ich es auch noch organisieren. So. Für Umme.
Shuko Moteng, noch ein Schalker Spieler. Natürlich auch Kunde von Olaf Gerhard. So wie das ganze Schalker Team von ihm bis vor ein paar Jahren ausgestattet wurde. Aber dann gab es Streit und Gerhard war raus.
Und seitdem bin ich auch meine 160 SIM-Karten auf Schalke los. Die sind dann zu Vodafone gewechselt, haben mir immer bescheinigt, könnt mir Referenzen schreiben. Das war so eine Sache, das war ein Stich ins Herz für mich.
Pathos, immer gut im Fußball, gerade auf Schalke. Olaf Gerhard ist Zeit seines Lebens Schalker, wie alle in seiner Familie. Und wenn er wollte, könnte er sich auf dem Schalke-Friedhof irgendwann beerdigen lassen. Der Chef ist Kunde bei ihm. Schalke, sagen sie hier, Schalke ist eine Religion. Aber die Frage ist doch, wer macht sich denn außer den Fans aus so einer Religion heute noch was? Wer? Die Spieler wechseln doch die Vereine heute so schnell wie, ja, wie ihre Handys zum Beispiel.
Also man ist halt immer, glaube ich, vor den anderen dran, dass man das Handy bekommt. Und viele legen Wert drauf. Ich mag es auch, so, wenn halt meins kaputt ist, so schnell wie möglich ein neues zu bekommen. Wenn dann halt das Neueste, das Beste da ist, dann bekommt man das auch bei Urlaub.
Handys und Fußballer. Teuer erkauft, geliebt, gehasst. Wer heute oben ist, kann morgen unten sein. Ständig kommen neue Modelle nach. Eines besser als das andere. Um sich voll aufs Kicken konzentrieren zu können, beschäftigen Fußballer Menschen, die ihnen den Ballast des Lebens abnehmen. Geldangelegenheiten, Versicherungen, Wohnungen. Aber warum bei Handys? Warum gibt es den Dienstleister Olaf Gerhard?
Ja, weil Olaf der Beste ist. Er weiß, kennt sich, glaube ich, in meinen Verträgen besser aus als ich selbst. Ich vertraue ihm da voll und ganz. Sobald ich nur die Möglichkeit habe, auf ein neues Handy, werde ich sofort kontaktiert. Und er ruft mich dann an, ich kriege einen Code gesendet, gebe ihm durch und in einer Minute ist mein Tarif geändert und ich kann mir am nächsten Tag mein neues Handy abholen. Also es geht ratzfatz.
Olaf Gerhard schaut zufrieden. Öffentliches Lob von einem Nationalspieler schadet nie, ist gute Werbung. Zur neuen Saison werden wieder neue Spieler bei ihm anrufen und nach diesen guten Verträgen fragen, weil sie in der Kabine von dem Dicken mit den Handys erfahren haben. Angeblich Gerhards Spitzname bei den Fußballern.
Ach, ich hab noch was für dich. Zum Abschluss,
ja.
Wo du XL ansprichst.
Gerhard zieht einen Packen Autogrammkarten aus seiner Tasche. Da drauf er, der Dicke mit den Handys.
Du kannst jetzt gleich einen Lacher oben in die Kabine bringen. Kriegst natürlich von mir auch noch
eine Widmung, klar.
Jawoll. Für Roman bitte.
Ja, wohl ganz.
So sieht also ein halber Tag im Leben von Deutschlands bekanntestem Handy-Dealer aus. Büro ab 9, Kundenanrufe, dann mit Matthias im Auto zu Kundentermin, mittags was handfestes Essen. Und nachmittags schön in der Heimat zurück nach Gelsenkirchen, zu Graziella. Eis essen und Kaffee trinken. Graziella ist eine energische kleine Italienerin, so Mitte 40, die aber partout keine Lust auf ein Interview hat. Ihr Café ist keine Schönheit, aber trotzdem voll. Von vorne am Eingang, wo früher immer Manuel Neuer saß, bis hinten zu den Toiletten. Überall hängen Fußballtrikots, Bälle, Wimpel und das meiste natürlich in Schalke Blau.
Hier bei Graziella fühlst du dich ja wirklich wohl. Du bekommst lecker Eis, du kannst super Kuchen essen. Also alles für die Hüften, alles für Hüftgold. Und es ist halt immer sehr lustig hier, ne? Du wirst immer hier reichlich unterhalten.
Sagt Olaf Gerhardt, während er sich auf seinen Stammplatz setzt. Den Checkerplatz natürlich. Rechts am Fenster, Blick auf Tresen, Toilette und Tür.
Du kannst dich hier wunderbar streiten mit Graziella über Fußball, ne? Also Deutschland, Italien.
Hier empfängt Gerhardt Kunden, mit denen er auch befreundet ist. Oder er bequatscht Graziellas Stammkunden, damit sie auch seine Kunden werden. Wie Walter, Musiker der Neuen Philharmonie Westfalen.
Walter, möchtest du schon gehen? Wo musst du denn hin? Nach Hause, wollte ich einen anrufen. Weil ich einen anrufe. Hättest du ein Handy, könntest du hier sitzen bleiben. Wann kann ich den Auftrag oder Matthias den Auftrag schreiben für deinen DSL-Anschluss? 19,95 inklusive Telefon-Flatrate. Du bezahlst jetzt mehr. Muss ich erst deine Schwester wieder anrufen, die Druck machen muss.
Und selbst wenn, es würde nichts helfen. Walter will einfach kein Handy, er ist eben kein Fußballer. Olaf Gerhardt wird es trotzdem weiter versuchen. Er wird Walter zu einem Cappuccino einladen oder zu Graziellas Diäteis mit Leitmascarpone. Zur Not wird er auch einen Tee mit Walter trinken, so wie er es öfter mit Spielern aus Wolfsburg macht. Oder er wird ihm einfach so lange ein Angebot unter die Nase schmieren, bis Walter zugreift. So will es das Telekommunikationsgesetz.
Ja, ich bin Telekommunikation Deutschland. Keiner kommt an Gott vorbei. Und keiner kommt an der Telekommunikation an mir vorbei.
Ja, da hat er keinen Vertrag mit. Selbstbewusst ist er, Olaf Gerhardt, der Dicke mit den Handys für Profis. Wenn ihr Olaf bei der Arbeit sehen wollt, auf dradiowissen.de haben wir eine Bildergalerie. Das Spiel ist aus. 90 Minuten plus Verlängerung gibt 100 Minuten. Geht langsam, aber sicher auf die 20 Uhr zu. Und auch wenn es unüblich ist, bei uns in der 100 gibt es die Mannschaftsaufstellung nach dem Abpfiff. Danke an Ingo Petz, der Sascha getroffen hat, den ukrainischen Fußballfan, dessen Verein im Exil spielt. Danke an Hanna Ender, die uns den Herrn der Pfeifen vorgestellt hat, Schiedsrichterlegende Abraham Klein. Danke an Christoph Becker, er hat uns erklärt, dass es das berühmte Fußballspiel zwischen Briten und Deutschen während des Weihnachtsfriedens 1914 so nie gegeben hat. Danke an Dominik Schottner, der den Dicken mit den Handys begleitet hat. Vielen Dank auch die, die in der Kabine dafür sorgen, dass der Ball läuft, Sebastian Rahms online und Norman Wollmacher in der Technik. Und natürlich danke an den Trainer Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Und nach dem Spiel ist ja, wie wir wissen, vor dem Spiel. Nächste Woche gibt es dann Wettergeschichten in der 100. Und wenn ihr welche haben solltet, weil ihr zum Beispiel von den Unwettern der letzten Wochen betroffen wart oder mal im Urlaub auf See in ein Unwetter geraten seid oder, wenn Wetter euer Leben verändert hat, dann meldet euch bei uns mit eurer Geschichte. mail@deradiowissen.de ist die Adresse. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Ein paar Wochen nach dem Tag bei Olaf Gerhardt ist es tatsächlich so, dass ich einen neuen Handyvertrag brauche. Und was mache ich? Natürlich erstmal stundenlang im Netz surfen und mich informieren, wie viel Gigabyte brauche ich, soll es eine Full Flat sein, eine SMS Flat, welches Netz ist gut, die typischen Fragen eben. Und irgendwann fällt mir ein, hey, da war doch jemand, nämlich Olaf Gerhardt. Also rufe ich ihn an und in der Tat, er macht mir ein eigentlich ganz gutes Angebot. Alles flat mit 3 GB für so 38 Euro inklusive eines neuen Telefons. Am Ende aber lehne ich ab, weil ich nämlich im Netz was Günstigeres gefunden habe. Sorry, Olaf.
Mein Interesse für den ukrainischen Fußball, also ich bin ja seit 20 Jahren sehr osteuropa-affin, reise seit 94, Belarus, Ukraine, Russland, habe in Russland studiert, habe mich natürlich auch immer für den Fußball dort interessiert, weil ich eben großer Fußballfan bin hier in Berlin von Union Berlin und organisiere seit ein paar Jahren Fanseminare zur deutschen Fußball-Fankultur eben für junge Sportjournalisten aus Belarus, Ukraine und Russland. Und da lernt man eben auch viele ukrainische Fans kennen oder Leute, die bei ukrainischen Fußballvereinen kennen. Und so ist dann auch diese Nähe zu Schachtar so ein bisschen entstanden und zu anderen ukrainischen Vereinen. Und als dann eben Elf Freunde auf mich zukam und fragte, ob ich die Situation von Schachtar, also jetzt fast 2 Jahre im Exil, beleuchten will, bin ich natürlich gerne nach Lemberg gefahren.
Was mich erschüttert hat bei der Recherche zum Weihnachtsfußball, ist eigentlich die Tatsache, dass sowohl aus den Feldpostbriefen als auch zum Beispiel in den englischen Zeitungsberichten über diese Vorkommnisse an der Front zum Weihnachtsfest 1914 total deutlich wird, wie sinnlos und barbarisch das gegenseitige Abschlachten im Ersten Weltkrieg eigentlich war. Und sich dann vorzustellen, dass dieser Krieg noch fast 4 Jahre weiterging. Allein dieser kleine Ausschnitt sollte doch zeigen, dass dieser aufkommende Nationalismus im Moment in Europa ganz, ganz gefährlich ist.
Abraham Klein hat mich nach dem Interview gebeten, ihm den Link zu dem fertigen Radio-Feature zu schicken, damit er sich das anhören kann. Und ich habe dann gesagt, klar, mache ich gerne, aber das Ganze ist halt auf Deutsch. Ne? Ich weiß nicht, ob er das verstehen kann. Und dann meinte er aber nur, kein Problem.
No problem, I understand German here. I read the Elf Freund. It's okay, no problem.
Abraham Klein liest also die Elf Freunde und nicht nur das.
Of course, I watch the Bundesliga every Saturday.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.